Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee sind die Ermittler gestern an die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben Fotos von dem Tatverdächtigen veröffentlicht und inzwischen sind auch zahlreiche Hinweise eingegangen. Der Mann soll vor wenigen Wochen mehrere Gläser mit Babynahrung manipuliert haben. Er fordert nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft von mehreren Handelskonzernen einen zweistelligen Millionenbetrag und droht mit weiteren Vergiftungen. Darüber will ich jetzt mit dem Berliner Rechtsanwalt Alexander Moseschuss sprechen. Er hat seine Doktorarbeit zum Thema Produkterpressung geschrieben. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Moseschuss, gab es schon mal einen Fall, in dem solche Produkterpressungen erfolgreich waren, also so, dass der Täter mit Geld entkommen konnte?
Klassische Produkterpressungen sind mir keine bekannt, wo der Täter Geld bekommen hatte. Es gab vor vielen Jahren ja diese Dagobert-Kaufhaus-Serie. Da geistern im Internet immer irgendwelche Geschichten mit Dagobert Fall 1 durch die Gegend. Aber klassische Produktsabotage, wo es zur Vergiftung von Lebensmitteln kam, wo der Täter auch irgendwas am Ende bekommen hat, sind mir nicht bekannt.
Und warum probieren es manche Menschen trotzdem immer wieder?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das war eigentlich auch so mit Hauptgegenstand der Arbeit, die ich damals lange Jahre über das Thema geschrieben hat. Viele denken, sie sind cleverer als die Ermittlungsbehörden. Für viele ist es auch so ein, sage ich mal, zusätzlicher Kick, so nach dem Motto, was kann man versuchen, bin ich schlauer als die anderen. Aber spätestens in Phase 3, wo es zur Geldübergabe, wie auch in immer gearteter Form kommt, werden eigentlich alle Täter geschnappt, wenn sie nicht vorher abbrechen oder aufgeben.
Und sind Sie denn sicher, dass wir von jedem Fall erfahren, also dass die Handelskonzerne das auch öffentlich machen?
Das war auch Thema der Doktorarbeit. Früher gab es immer die Mutmaßung, dass es angeblich sogenannte stille Arrangements mit den Tätern oder wie auch immer Gruppen gab. Ich glaube nicht, dass heute noch Unternehmen in Anführungszeichen so dumm wären, sich auf sowas einzulassen. Erpresser sind grundsätzlich treue Täter, das kennt man auch aus anderen Delikten, aus dem Chantagebereich, wenn dann irgendwelche intimen Fotos kursieren etc. Also wer einmal zahlt, zahlt immer wieder. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade in Fällen, wo so eine hohe Öffentlichkeitslage besteht, wie jetzt bei Ihnen mit den Medien und auch eine Bedrohungssituation für Verbraucher, dass man sich da auf irgendwelche schmutzigen, stillen Kuhhandel einlässt. Also zumindest für Westeuropa würde ich das verneinen.
Wie viele Versuche gab es denn?
Das kann man schwer sagen. Also ich hatte ja 100 Fälle näher ausgearbeitet. Ich hatte 2005 aufgehört. Es gab früher so eine Sondererfassung bei den jeweiligen Landeskriminalämtern. Zitat, herausragende Erpressungskriminalitätsfälle. Man hat Produkterpressung nie selber einzeln klassifiziert. Ich kam damals so auf mehrere Dutzend pro Jahr. Ich würde jetzt sagen, es ist weniger. Aber wie gesagt, aktuelle Zahlen habe ich nicht mehr. Ich schätze mal so ungefähr ein Dutzend pro Jahr.
Und was ist das Motiv der Täter? Also wollen die wirklich den Verbrauchern schaden und in diesem Fall jetzt Babys vergiften?
Nein, in dem Fall haben sie ja in Anführungszeichen sogar Glück, auch wenn es sich zynisch anhört. Der Täter will Geld. Das kennen Sie jetzt ja auch aus Ihrer Vorberichterstattung. Da geht es um irgendwelche angeblichen Millionenbeträge. Also der Täter hat eine Bereicherungsabsicht, deswegen auch klassische Kriminalität im Sinne der Erpressungskriminalität. Der Täter will damit Geld, Lösegeld erzielen. Insofern ist die Situation von der Bedrohungslage eigentlich positiv. Wie gesagt, auch wenn sich zynisch anhält, der Täter will halt eben keine Toten oder Babys schädigen. Der Täter will Geld. Anders wäre, die Fälle haben wir glücklicherweise bisher in Deutschland wenig oder noch gar nicht gehabt, wenn sozusagen so eine Produktsabotagen erfolgen ohne Erpressungscharakter. Weil dann wäre die gewollte Schädigung von Verbrauchern sozusagen zielprimär auf Täterseite. Aber solange wir Lösegeld haben, geht es halt tatsächlich, wie der Name schon sagt, um Geld.
Und wie sollen die Unternehmen, die Supermärkte und die Behörden dann mit so einem Erpresser umgehen?
Ja, in dem Fall sehen Sie es ja, ist man ja in die Öffentlichkeit gegangen, offenbar hat man die Gefährdungssituation höher eingestuft. Und das ist für das Unternehmen natürlich auch immer hässlich. Es gab in der Vergangenheit, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre Fälle, da sind hohe Millionenschäden entstanden, dadurch, dass Unternehmen Produktrückrufe machen mussten, in die Medien gegangen sind, Verbraucher ganze Produktketten gemieden hatten. Das ist natürlich dann immer negativ, aber das zeugt halt von einem, sage ich mal, durchaus höheren Verantwortungsbewusstsein, aber wahrscheinlich auch für eine höhere Risikoeinstufung in dieser Situation.
Also Sie gehen jetzt in diesem Fall auch davon aus, dass der Täter recht bald gefasst wird?
Das kann man nur hoffen. Wie gesagt, vorausgesetzt, es gab ja dieses lustige Fahndungsfoto jetzt. Wenn er das ist, würde mich das wundern, dass man da so offen da einkauft. Aber wie gesagt, muss man jetzt abwarten, ob er das ist, ob er es wirklich ist, ob es keine Gummimaske ist etc. Aber das werden ja hoffentlich die vielen Hinweise jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen ergeben.